Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Am 7. Januar vor 10 Jahren, 2015 also, da wurde ein literarisches Großereignis erwartet. An diesem Tag sollte ein neuer Roman von Michel Houellebecq in Frankreich erscheinen. Sein Roman Unterwerfung. Und der war schon vor dem Erscheinen Skandal umwittert. Es gab einen Riesenwirbel um dieses Buch. Michel Houellebecq war praktisch auf allen Titelseiten französischer Zeitungen abgebildet. Auch auf der Titelseite des Satire-Magazins Charlie Hebdo. Ja, und dann gab es an diesem Tag, am 7. Januar 2015, das Attentat auf die Redaktion von Charlie Hebdo. Islamistische Terroristen haben die Redaktion überfallen und 12 Menschen ermordet. Mein Kollege und Frankreich-Kenner Dirk Fuhrig, der wollte an diesem Morgen vor 10 Jahren eigentlich über den Skandal rund um Houellebecq berichten, aber dann kam der Anschlag. Jetzt ist er hier im Studio. Dirk Fuhrig, wie erinnern Sie sich denn an diesen Morgen, an den 7. Januar 2015?
Ja, das war sehr turbulent, so wie Sie sagen. Ich wollte eigentlich anfangen, über Michel Houellebecq zu reden, über diesen neuen Roman. Und im Vorgespräch mit dem Moderator, da ploppten dann hier auf dem Bildschirm immer so Meldungen auf von den Nachrichtenagenturen, dass es einen Anschlag auf ein Magazin in Paris gegeben hätte. Und der Moderator fragte mich dann im Vorgespräch, ja, können Sie was dazu sagen? Was ist das für ein Magazin? Was ist da passiert? Und da musste ich improvisieren und musste überlegen, ja klar, Charlie Hebdo, das ist ein Titel, den kannte man von allen Kiosken in Paris, weil die Titelbilder immer so aussagekräftig und so plakativ waren. Aber das war jetzt keine Zeitung, die große Masse kannte. In Frankreich schon, in Deutschland kannte das niemand. Und ich musste dann improvisieren und auch gucken, in dem Moment, wo ich darüber sprach, was ist da eigentlich los in Paris? Und dann stellte sich eben heraus, dass es diesen grausamen, brutalen Anschlag gegeben hatte. Es war sehr schnell klar, dass es wohl zwei islamistisch motivierte Täter waren, die in diese Redaktion eingedrungen waren. Sie hatten eine Journalistin im Flur dazu gezwungen, den Sicherheitscode einzugeben, damit sie in den Redaktionsraum kamen. Und dort haben sie 11 Menschen einfach abgeknallt. Man kann es nicht anders sagen. Und das ist eben die Geschichte, an die wir uns heute erinnern, traurigerweise.
Wie hat es sich dann im Nachhinein dargestellt? Warum haben diese Islamisten gerade die Redaktion von Charlie Hebdo überfallen?
Die Redaktion stand schon jahrelang unter Polizeischutz, weil es immer wieder zu Protesten gekommen war, zu Anfeindungen, zu Brandanschlägen, auch einige Jahre zuvor, weil Charlie Hebdo die sogenannten Mohammed-Karikaturen nachgedruckt hatte, die in einer dänischen Zeitung veröffentlicht worden waren. Das hatte sie in den Fokus von islamistisch orientierten Tätern gebracht. Deswegen galt dieses Heft so als Feindbild der Islamisten. Aber man muss dazu sagen, Charlie Hebdo hatte ja nicht nur gegen den Islam gewettert und sich positioniert, sondern immer für Religionsfreiheit, stand immer für Religionskritik. Es waren radikale Atheisten in dieser Redaktion. Sie hatten auch das Christentum stark angegriffen. Sie standen eigentlich auch im Fokus eher rechtskonservativer, katholischer Kräfte, also es war von beiden Seiten die Bedrohung, aber für die islamistisch orientierten Täter war das ein Symbol.
Es gab ja danach, nach diesem Attentat, viel Solidarität mit Charlie Hebdo unter diesem Slogan Je suis Charlie, also ich bin Charlie. Was meinen Sie, lag das vor allem daran, dass sich viele Menschen von diesem Anschlag eben auf die Meinungsfreiheit mit betroffen gefühlt haben?
Ja, das war damals so eine, heute würde man sagen, Zeitenwende. Damals gab es diesen Begriff dafür noch nicht, aber man hat gespürt, dass da irgendetwas in Gang gekommen ist. Also natürlich gab es die Anschläge auf das World Trade Center etliche Jahre zuvor. Das war dann so ein bisschen aus dem Fokus gerückt, würde ich mal sagen. Und jetzt dieser Angriff auf die Meinungsfreiheit, die hat doch viele Franzosen schockiert, sodass Millionen dann einige Tage später zu einer großen Demonstration nach Paris gekommen sind. Je suis Charlie, eben dieses Motto, um zu zeigen, wir stehen hinter dieser Presse- und Meinungsfreiheit. Das ist natürlich in der Folge relativ schnell abgeklungen. Also die Auflage des Heftes, die über 1 Million war, auch aus Solidarität kurz danach, das ist dann relativ stark wieder gesunken, sodass heute nur noch von etwa 25.000 Abonnenten die Rede ist.
Wir haben immer wieder von der Zeitschrift aber auch gehört, weil mehrere Charlie Hebdo-Mitarbeiter diesen Anschlag literarisch verarbeitet haben. Sie haben sich das angesehen. Was für Bücher sind dabei entstanden?
Ja, sind eigentlich sehr, sehr viele Bücher entstanden. Zum Teil sind sie auch auf Deutsch erschienen, aber auf Französisch gibt es weit mehr. Ich will vielleicht mal gerade den Zeichner Lys herausgreifen. Lys ist dem Attentat entgangen, weil er verschlafen hatte an jenem Morgen, wo die Redaktionskonferenz stattfand. Er hat den Band Katharsis herausgebracht, gleich kurz nach dem Anschlag, wo er diesen Anschlag verarbeitet hat, und später Wir waren Charlie. Dann gab es von Philippe Lanson, einem der Mitarbeiter, der nicht getötet wurde, aber sehr, sehr stark verletzt wurde, dem wurde ins Gesicht geschossen. Ihm wurde die Hälfte des Gesichts praktisch weggeschossen und er hat ein wirklich sehr bewegendes Buch darüber geschrieben. Der Fetzen auf Deutsch war auch in Deutschland relativ präsent, dieser Titel. Dann gab es von Catherine Meurice, bekannte Zeichnerin, von der wir einiges auch auf Deutsch jetzt gerade in der letzten Zeit lesen konnten, Die Leichtigkeit, das war ein Dokument der Trauer.
Und fanden Sie dieses Buch, von dem Sie jetzt gesprochen haben, Der Fetzen, war das ein Buch, das Ihnen auch nochmal besonders nahe gegangen ist?
Ja, also das ist, glaube ich, wirklich die eindringlichste Beschreibung dessen, was damals passiert ist und die Nachwirkungen. Also das Interessante ist an diesem Roman, Philippe Lanson, das ist keine Anklage gegen die Terroristen, die ihn zum Krüppel gemacht haben, wie man eigentlich erwarten würde, sondern er schildert ja wirklich beklemmend und sehr detailliert seine Leidensgeschichte. Also es ist so eine Introspektion auch, wie er da im Krankenhaus nach und nach wieder zusammengeflickt wurde in Dutzenden von Operationen. Und es hat Jahre gedauert, bis er da irgendwie wieder drüber hinwegkam. Und das Ganze geht auch in so eine, ja, romanhafte Autobiografie über, wie er schildert, dass ihn im Prinzip die klassische Musik auch getröstet hat. Bach vor allem, aber auch Literatur von Franz Kafka. Also das schildert er sehr, sehr eindringlich. Ich habe auch einmal ein Interview mit ihm geführt, als er hier in Deutschland war, zu einer Lesereise. Also er hat das wirklich in unfassbarer Tiefe und in ganz, ganz demütiger, aber auch sehr, sehr beeindruckender Weise geschildert in diesem Buch. Der Fetzen.
Wir haben schon vorhin in den Nachrichten kurz gehört, wie heute sozusagen offiziell erinnert wird in Frankreich an diesen Tag vor 10 Jahren. Was haben Sie darüber hinaus mitbekommen? Wie wird auch in der intellektuellen Szene in Frankreich mit diesem Gedenktag umgegangen?
Ja, also es gibt natürlich große offizielle Gedenkfeiern. Emmanuel Macron ist jetzt, glaube ich, um 10.30 Uhr oder um 11.30 Uhr am Ort des Attentats und da wird die halbe Regierung teilnehmen und dieses Attentats gedenken. Ich möchte nochmal auf ein Buch hinweisen, das jetzt vor kurzem erschienen ist, das sich der Geschichte von Charlie Hebdo widmet, im Verlag Les Échappés. Das ist der Verlag, der hauseigene Verlag von Charlie Hebdo. Les Échappés heißt eigentlich die Davongekommenen, aber den Verlag gab es schon vorher unter dem Namen vor dem Attentat. Und da ist jetzt der Titel, Sie haben ihn am Anfang auch erwähnt, Charlie Liberté. Also da wird der Begriff Freiheit in Zusammenhang mit Charlie nochmal ganz, ganz groß gemacht. Und es geht darin um die Geschichte des Blattes, nicht erst seit dem Anschlag, sondern seit den Anfängen, seit den 90er Jahren. Aber auf dem Titelbild sind 8 der getöteten Journalisten abgebildet. Also das ist praktisch die ganz große Hymne an die Getöteten, an die Geschichte auch dieses Blattes.
Das ist ein reiner Blick auf die Geschichte oder wird da die Geschichte von Charlie Hebdo bis an die Gegenwart heran erzählt?
Ja, es ist einerseits ist es das, also so eine Chronik und auch eine, ja, ich habe gerade gesagt Hymne, also man würdigt das sehr und man würdigt da ja die charmanten Künstlerköpfe, die auch leicht durchgedrehten, verrückten, fanatischen Satiremenschen. Aber was ich sehr interessant fand, es gibt 2 Dinge. Also einerseits wird Simon Fieschi gewürdigt. Das ist der Mitarbeiter, der jetzt vor kurzem tot in einem Hotelzimmer aufgefunden wurde, nachdem er also auch ganz stark verletzt wurde und sehr lange an seiner Verletzung getragen hat. Der hat auch in Prozessen gegen die Attentäter oder die Helfershelfer teilgenommen. Und das Zweite, was ich sehr interessant finde, ist das Vorwort zu diesem Band. Denn da werden doch starke Vorwürfe gegen einen Teil der französischen Gesellschaft, der Politik, der Intellektuellen, erhoben gegen die Linke, die sich nämlich zum Teil entsolidarisiert hat mit der Meinungsfreiheit, zumindest wie das hier im Vorwort dargestellt wird. Im letzten Jahrzehnt, ich zitiere mal, hat die französische Linke alle Rekorde in Hinsicht auf Feigheit und Verleugnung gebrochen. Und damit meinen die Vorwortschreiber natürlich die Linksradikalen rund um die La France Insoumise von Jean-Luc Mélenchon, die gerne, wenn es um Islamismus geht, Meinungsfreiheit auch relativieren. Das sieht man auch im Konflikt zwischen Israel und Gaza. Das sieht man auch bei den Reaktionen auf die Verhaftung von Boualem Sansal, dem Schriftsteller, der in Algerien jetzt eingekerkert wurde. Also das ist etwas, was wirklich direkt an die Gegenwart heranreicht, wo die Meinungsfreiheit und die Kunstfreiheit und dieser ganze Konflikt, wenn Sie heute in die deutschen Zeitungen schauen, gibt es auch sehr unterschiedliche Positionen zu dem, was darf Kunst, was darf Satire, was darf Literatur. Das wird wirklich nochmal ganz auf den Punkt gebracht.
In dem neuen Buch Charlie Liberté, wie gesagt beim französischen Verlag Les Échappés erschienen, 220 Seiten hat das Buch, 30 Euro kostet das. Natürlich auch mit vielen Karikaturen, vielen Abbildungen, die man sich anschauen kann. Über die Verlagswebsite kann man dieses Buch bestellen. Vielen Dank an unseren Frankreich-Kenner Dirk Furig.
Sehr gerne.
Straßenkritik.
Mein Name ist Fabia Montesanto und ich habe als letztes die Geschichte der Bienen gelesen von Maya Lunde. Und der Anfang war sehr spannend. Es geht um den Klimawandel und die Klimaerwärmung und das Aussterben der Bienen, was ich denke ein reales Problem ist. Aber das Ende des Buches war doch eher enttäuschend und ja, war mehr erwartet oder mehr erhofft von mir, als das Ende wirklich war.
Am Ende enttäuscht war Fabia Montesanto vom Buch Die Geschichte der Bienen von Maya Lunde. Das wurde aus dem Französischen übersetzt von Ursel Allenstein. Es gibt eine Taschenbuchausgabe im BTB Verlag mit 530 Seiten für 13 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Ich möchte endlich mal gesünder leben, wenigstens jetzt am Anfang des neuen Jahres. Und das ist ja nun wirklich nicht originell. Das wollen viele Menschen tun. Und möglicherweise kann uns allen dabei ein neues Buch helfen. Das Buch Good Energy, denn da soll es um eine gesündere und eben energiereichere Lebensweise gehen. Geschrieben haben das Buch die zwei Geschwister Casey Means und Kelly Means. Sie ist Medizinerin, erst als Kritiker der Pharmaindustrie und der Lebensmittelindustrie bekannt geworden. Unsere Sachbuchkritikerin Susanne Billig hat dieses Buch gelesen. Guten Tag, Frau Billig, willkommen.
Guten Tag.
Good Energy klingt ja erstmal schon mal gut natürlich. Ist das denn ein gutes Buch für Menschen, die sich jetzt viel vorgenommen haben in Sachen Gesundheit fürs neue Jahr?
Ja, kann man schon sagen. Also wer Lust hat auf einen sehr persönlich erzählten Ratgeber voller Lebensstil-Tipps und Hintergrundinfos, der auch ordentlich mal austeilt gegen Auswüchse der modernen Stressgesellschaft und der Lebensmittelbranche und des Medizinbetriebs, der ist hier bestens bedient. Die Autorin nimmt uns so mit auf eine Reise in die Welt unserer Zellen, genauer gesagt dieser kleinen Kraftwerke der Zellen, die es da gibt, der Mitochondrien, die eben für den Energieumsatz verantwortlich sind. Und laut Casey Means, die übrigens hauptsächliche Autorin des Buches ist, sie schreibt auch in der Ich-Form eigentlich die ganze Zeit, diese Mitochondrien, sagt sie, sind der Schlüssel zu der Good Energy, die wir brauchen, um uns rundum fit und wohl und leistungsfähig zu fühlen. Und schon wenn man so Formulierungen hört wie rundum fit und wohl und leistungsfähig, merkt man, diese Frau kleckert nicht, sie klotzt und auf dem Buchcover verspricht sie ja sogar unerschöpfliche Gesundheit.
Das lässt mich dann auch gleich ein bisschen skeptisch werden. Dieser Untertitel, der erstaunliche Zusammenhang zwischen Stoffwechsel und eben unerschöpflicher Gesundheit. Und dann hat das Buch ja 500 Seiten. Also man muss es wirklich genau wissen wollen. Da ist der Januar ja um, wenn ich das Buch durch habe.
Ja, das stimmt. Es ist tatsächlich ein zwiespältiges Buch. Es ist ein Bestseller in den USA und deswegen denke ich, ist es auch wert, sich das mal genauer anzuschauen. Es ist ein Gesundheitsschmöker, der wirklich Spaß macht, wenn man ein Faible für dieses Genre hat. Aber es gibt auch viel zu kritisieren. Das Buch ist furchtbar dick, weil sich vieles wiederholt. Es ist redundant. Es geht mit seinen Ratschlägen extrem und auch teils lebensfremd ins Detail bis hin zu dem Vorschlag, wirklich lange, lange Listen von Blutwerten, die sonst nur Fachleute verstehen, ständig im Blick zu behalten. Strikt werden Lebensmittel eingeteilt in Bad Energy und Good Energy. Und für Menschen, die einen Hang zu übermäßiger Selbstüberwachung haben, ist das wirklich nicht sehr ratsam, eher kontraproduktiv. Dann kritisiert sie sehr einseitig das medizinische System, also ärztliche Kolleginnen und Kollegen, die wollen ja alle nur am kranken Menschen verdienen. Sie hingegen gibt ganzheitliche Ratschläge. Die Ironie ist, sie selbst verkauft Geräte zum permanenten Blutzuckermonitoren, möchte also an einem Trend verdienen, Das problematisiert sie nicht. Und zu alledem kommt hinzu, dass man jetzt so merkt, sie dient sich möglicherweise auch der Trump-Administration mit ihren Ratschlägen, ihrem Blick auf den Medizinbetrieb an. Also auch da eine Fragwürdigkeit auf jeden Fall.
Bei all diesen Einwänden weiß ich jetzt gar nicht. Sie haben ja gesagt, das Buch macht trotzdem Spaß. Wo macht es denn trotzdem Spaß?
Ja, ich denke, solche Bücher machen ab und zu Spaß, jedenfalls zum neuen Jahr. Also man taucht wirklich voll ein in die Welt der guten Vorsätze und lässt sich nochmal erklären, warum Ballaststoffe so wichtig sind und warum raffinierte Fette so schlecht sind und was es eben mit dem Blutzuckerspiegel auf sich hat und was die neuesten Ernährungsstudien, da zitiert sie auch aktuelle und auch aus guten Quellen, was die uns raten. Und dann gibt es persönliche Geschichten. Herzergreifend zieht sich durchs Buch die Geschichte ihrer kranken Mutter. Das ist wirklich großes Kino. Wenn man das mit Abstand liest, mit all der Kritik im Hinterkopf, die ich genannt habe, und wenn man sich bewusst ist, seien wir ehrlich, dass ohnehin immer nur 5% von solchen Ratgeberbüchern bei uns hängen bleiben, aber diese 5% führen vielleicht dazu, dass ich etwas mehr Leinöl esse und etwas mehr Vollkorn, mich etwas mehr bewege, dann ist das doch nicht schlecht.
In der Tat. Und der Kern des Buches ist, wenn ich es jetzt richtig herausgehört habe, diese Stoffwechselfrage, ja, und die Frage, wie unsere Zellen da eigentlich mitspielen, diese Mitochondrien und wie wir da die gute Energie hinkriegen, ja.
Genau, und im Grunde ist das, was sie da rät, durch dieses Schlagwort vom gesunden Lebensstil schon ganz sinnvoll erfasst. Und sie buchstabiert das eben biologisch im Detail aus. Das ist auch das Interessante, dass sie uns die Zusammenhänge erklärt. Warum führt mehr Schlaf zu mehr energetisiert sein? Warum ist es wichtig, an die frische Luft rauszugehen, sich von der Sonne bescheinen zu lassen, sich dort zu bewegen? Warum ist es wichtig, keinen Unsinn zu essen, hochverarbeitete Lebensmittel? Warum sind die teils richtig giftig, auch zellgiftig? Und warum ist es so wichtig, dass man auch mal guckt, welche Fette man so zu sich nimmt? Und das wirkt sich eben nicht nur auf die Funktionsweise der Mitochondrien aus, sondern auch auf die Anzahl der Mitochondrien in den Zellen und wie das biologisch haargenau funktioniert, das lernt man in diesem Buch.
Und neben diesem Grundlagenkurs über unsere Zellen und unsere Biologie gibt es aber auch praktische Anwendungen, haben Sie vorhin schon gesagt, also Rezepte und dergleichen. Genug Platz ist ja auf 500 Seiten.
Ja, das gehört einfach zum Genre, Fragebögen zur Selbsteinschätzung und ein 4-Wochen-Plan und Tipps zum Durchhalten. Man lernt die Tiny Habits Methode kennen und das Habit Stacking. Und dann gibt es Rezepte, da kriegt man dann mittags Blumenkohl, Reis, Temaki, fragen Sie mich nicht genau, was das ist, und Zitronen-Mandelkuchen zum
Klingt
Nachtisch.
Klingt sehr gesund, ja.
Genau, das meiste davon wird es nie vom Papier auf den Esstisch schaffen. Aber wer weiß, vielleicht schaffen es ja 5 sinnvolle Prozent.
Aus dem Buch von Casey Means und Kelly Means, Good Energy, der erstaunliche Zusammenhang zwischen Stoffwechsel und unerschöpflicher Gesundheit. Das Buch wurde übersetzt von Bernhard Ubbenhorst, ist im Ullstein Verlag erschienen mit gut 500 Seiten. Die gibt's für 22 Euro. Vielen Dank an unsere Kritikerin Susanne Billig.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Ich habe ein Kind! Ja! Eine Räubertochter!
Das Mädchen wird abgöttisch geliebt von ihrem Vater und der ganzen Räuberbande, Ronja Räubertochter. Die Geschichte des Kinderbuchklassikers von Astrid Lindgren gibt es jetzt als Serie. Das Mädchen lebt abgeschieden in der rauen Geborgenheit der Räuberbande, bis sie Menschen außerhalb der Burgmauern kennenlernt.
Und wer bist du?
Birk Borghason.
Ronjas Weltbild bekommt Risse.
Die nördliche Burg ist jetzt also voller Bastarde?
Wenn auf deiner Seite die nördliche Burg liegt, dann wohl ja. Unsere Seite ist ab sofort die Borka-Feste.
Die Regisseurin der Neuverfilmung, Lisa James Larson, entfaltet eine Coming-of-Age-Geschichte, die wie das Original die schmerzhafte Emanzipation des Mädchens von ihrem Vater miterzählt. Ronja Räubertochter, die Serie von Lisa James Larson, nach dem Lindgren-Original, gibt es jetzt in der ARD-Mediathek. In Grün, einem Farbton, von dem Goethe in seiner Farbenlehre sagte, dass man beim Betrachten nicht weiter will und kann, sind die Räume des Schiller-Museums in Weimar gestrichen. Auf dem satten Farbton begrüßen im ersten Raum 2 Porträts die Besucher, der Dichter selbst und das Gesicht des Malers Caspar David Friedrich. Die enge und umstrittene Beziehung der romantischen Künstler thematisiert das Schiller-Museum. Welchen Einfluss hatte Goethes Werk, zum Beispiel seine Gedichte, auf den Maler? Christoph Oud, Leiter der Grafischen Sammlung in Weimar.
Goethe setzt damit gewissermaßen romantische Themen, bringt Motive, Elemente durch die Dichtung in Umlauf. Und das ist eben eine Rolle, die wir Goethe hier in der Ausstellung auch geben wollen, als ein Anreger der Romantik.
Friedrich Goethe, Romantik Weimar. Die Ausstellung ist im Schillermuseum in Weimar bis zum 2. März zu sehen.
Die kann man auch so gut selber lesen. Das sind nicht solche riesigen Bücher, die man fast gar nicht in die Hand nehmen kann.
Mit über 3000 verschiedenen Titeln und 14 Millionen verkauften Exemplaren im Jahr ist Pixie die umfangreichste Bilderbuchreihe aller Zeiten. Nach Hamburg zeigt jetzt die Stadt München eine Ausstellung zum 70. Jubiläum der kleinen quadratischen Bücher. Pixie hat sein Format in 70 Jahren nicht verändert. Die Inhalte und Illustrationen aber spiegeln die gesellschaftlichen Veränderungen wider.
Welche Rollen übernehmen die Menschen in der Familie? Was gibt es da für wiederkehrende Darstellungen von Jungs, von Mädchen?
Sagt Pixie-Lektorin Eleonore Gregori und ergänzt.
Sind die Hautfarben nur weiß oder bunter?
Die generationsübergreifende Ausstellung lädt ein, mit Pixie durch die Zeit zu reisen, zu spielen, zu lesen und zu schauen. Pixie, die Ausstellung 70 Jahre kleine Bücher, Literaturhaus München bis zum 2. Februar.
Das waren die Literaturtipps von Regina Voss. Die Schriftstellerin Marlene Strerowitz, die hat den Wahlkampf zur letzten Nationalratswahl in Österreich begleitet mit einem Fortsetzungsroman im Internet. Das hat sie schon bei zwei anderen Wahlkämpfen in Österreich getan. Marlene Strerowitz ist eine erklärte Gegnerin der FPÖ, die ja nun den nächsten Bundeskanzler in Österreich stellen könnte, wenn sie sich darauf einigen kann mit der ÖVP. Wie Marlene Strerowitz darauf literarisch reagiert, das möchte ich jetzt mit ihr besprochen. Seien Sie willkommen, Frau Strerowitz, hallo.
Schönen Tag.
Wie geht es Ihnen überhaupt damit, dass die anderen Parteien in Österreich keine Möglichkeit gefunden haben, jetzt eine Regierungsbeteiligung der extrem rechten FPÖ zu verhindern?
Na, der Bruch eines Versprechens. Es ist einfach so. Mhm. Wir haben wieder betrogen. Das ist mal das eine und das beschreibt das Versagen der Politik allgemein. Und sonst haben wir halt jetzt die Impfgegner an der Macht. Das ist etwas, worüber wir auch nachdenken müssen. Wie wir besprochen haben damals bei der Wahl selbst ist ja die FPÖ fast gleich mit den Zahlen der Impfgegner, also der Personen, die sich nicht impfen ließen. Und das heißt, es ist halt ein Votum gegen die vorhergehende Politik, gegen die jetzige Politik. Und wir werden sehen, wie sich das alles koordinieren lassen wird.
Ich habe Ihren Fortsetzungsroman zum Wahlkampf erwähnt. Nach dem jüngsten Wahlerfolg der FPÖ und nach der Wiederwahl von Trump haben Sie außerdem damit begonnen, politische Lyrik zu schreiben. Was hat Sie jetzt dazu gebracht? Warum ist das jetzt Ihr Mittel der Stunde?
Das ist die Einladung von der Süddeutschen Zeitung gewesen, vom Magazin, die einfach gefragt haben, ob so etwas geschrieben werden könnte. Ich hätte nie daran gedacht. Ich schreibe Gedichte, aber die veröffentliche ich nie. Jetzt habe ich das aber doch gemacht und fand das sehr produktiv. Ich müsste für das Gedicht, das jetzt hier so auf 3 Seiten ist, 15 Seiten Essay schreiben. Mhm. Und das fand ich nun doch eine Möglichkeit, auch diese Gefühle loszuwerden, die uns ja dauernd bedrängen, und überlege, ob ich das jetzt nicht einfach das ganze Jahr jeden Donnerstag um 19 Uhr in der guten alten Wandertag-Tradition gegen rechts ins Internet stelle. Das ist halt eine kleine Piepserei, aber es ist meine Möglichkeit und ich überlege, ob ich das machen soll.
Wandertag gegen rechts ist eine österreichische Institution, das müssen wir uns kurz erklären.
Wir haben 2000 begonnen mit nicht angemeldeten Demonstrationen, die wir Wandertage genannt haben, mit großen Massen von Personen durch Wien zu ziehen und damit einfach auf der Straße zu sein und zu sagen, wir sind auch da. Es ist ja so, dass diese Personen jetzt, die regieren, ungefähr 20% der Bevölkerung darstellen. Das heißt, es ist absolut eine Minderheit. Deswegen fanden wir es damals richtig, sich zu zeigen, einfach zu sagen, es sind andere auch da. Ich weiß es nicht, ob das noch ein Mittel sein kann, weil wir das jetzt 25 Jahre, haben wir die Sache ja aufgehalten. So gesehen weiß ich nicht, ist das ein Erfolg oder ein Misserfolg. Das ist immer sehr schwierig, sich dem Lauf der Geschichte gegenüberzustellen und zu sagen, was das sein soll. Jedenfalls ist es halt jetzt so weit, weil die Welt anders geworden ist und die Politik sich nicht darauf einstellen kann.
Und Sie haben jetzt gesagt, also einerseits können Sie in so einem Gedicht auf kürzerem Raum als in einem Essay darstellen, was Sie bewegt, aber Sie haben auch von Ihren Gefühlen gesprochen. Also ist ein Gefühl, ein Gedicht, auch ein politisches Gedicht, auch eine Möglichkeit, Gefühle eben wie, ja, vielleicht Verzweiflung für Sie auszudrücken?
Absolut. Es kann die Valenz den Fakten gegenüber, kann in ganz anderer Weise dargestellt werden, als wenn ich jetzt einen Essay schreibe, in dem ich ja auch, und das ganz richtig und zu Recht, eine gewisse Objektivität verfolge. Während ich beim Gedicht kann ich mich hineinwerfen und mich voll einbringen. Und das ist auch mal ganz angenehm.
Und könnten wir vielleicht mal einen Auszug aus, also drei Seiten würden wir jetzt nicht schaffen unserer Sendezeit.
Das ist ja auch nicht möglich.
Aber haben Sie vielleicht einen Auszug für uns?
Ja, ich fange an. Es ist Auftritt.tram.preisgesang. Ach, sagt zu mir der strenge Freund, es sind nur Interessenslagen, die diesen Mann sich auserwählt und die Geschichte geht nur ihren Gang. Er nickt und liest auf seinem Handy weiter. In seinem Bereich, da ist er selbst ein kleiner Herrscher und so den König nicht erkennen kann oder nicht will. Mit Trump, der König ist zurück und will bekönigt werden. Und dann geht das weiter und weiter. Und dann endet das und du und ich. Was machen wir in dieser Zeit, wenn dieser Ekel uns beschleicht, wenn dieser Ekel unser Selbst erreicht, selbst Ekel wird und werden muss? Sollen wir neu beginnen, neuerlich? Ach, sage ich. Es war so vieles doch versäumt. In jedem Mann ein Rest vom König. Das, wir könnten es verlernen, müssen das. So geht das. Und das ist befriedigend zu schreiben. Ob es zu hören und lesen auch ist, weiß ich nicht, aber jedenfalls es sammelt alles in dieser anderen Form an und legt das einfach wirklich aufs Papier. Das ist schön.
Ja, auch in dieser Zuspitzung, ja, dieses Aristokratische oder dieses populistische Politikgehabe von einem Mann wie Trump eben in so einem Begriff des Königs zu bündeln. Das ist ja eine Möglichkeit, die der Essay dann zum Beispiel weniger bieten würde. Wie ist das?
Ja, spreche ich. Das beobachte ich ganz genau. Und das ist übrigens auch der Unterschied zu dieser österreichischen oder deutschen Situation. Die Personen, die da anstehen, haben nicht diesen allumfassenden Machtanspruch, wie Trump das macht. Und das ist natürlich auch eine US-amerikanische Geschichte. Mit Trump ist die US-amerikanische Revolution beendet. Der setzt nun einen Punkt, indem er sich selbst so in die Macht bringt, dass er wieder ein König ist. Und König, das ist eine ungeheuerliche Angelegenheit. Das ist so total, noch viel totaler, als es der Führer sein konnte, dass mich schauert. Und das war ganz wichtig, das so einzufangen und die Gefahr, die daraus entsteht oder die wirkliche Bedrohung genau darzustellen. Weil es wirklich die Auslöschung jeder anderen Person ist, weil nur der König existiert. Das müssen wir uns wieder klar machen. Und das ist etwas anderes, als sich jetzt mit den Nationalsozialisten auseinanderzusetzen. Das sind also völlig andere Kulturhintergründe. Was wir hier natürlich tun, und auch mit anderen Personenformen zu tun haben in der Politik. Also es lässt sich jetzt nicht vergleichen, obwohl der Absatz mit du und ich, was machen wir in dieser Zeit, ganz auf unsere Situation anwendbar ist, natürlich.
Wie geht das jetzt weiter? Führen Sie das, wenn ich es richtig verstanden habe, veröffentlichen Sie diese Gedichte in der Süddeutschen Zeitung? Wird das jetzt weiterlaufen, auch nachdem Sie vielleicht in Österreich einen FPÖ-Bundeskanzler haben?
Ja, dann erst recht. Und ich denke schon, dass es so etwas ist, was, ich kann das jetzt nur so Angesicht zu Angesicht. Also ich muss mich dem jetzt mal wirklich stellen. Ich lese natürlich die Programme und jetzt müssen wir einfach beobachten, was die Realität ist, kontrollieren, kommentieren und genau hinschauen und nicht in Depression versinken und die Sache wieder laufen lassen. Und das, glaube ich, wäre jetzt die Gefahr. Also mich macht das fast kämpferisch fröhlich, weil jetzt ist es, it's out in the open, wir müssen damit jetzt umgehen und es kann gibt mit dem Gemurmel kann hilft nichts mehr, wir müssen es anschauen und uns dem entgegenstellen, auch noch in ganz anderer Form.
Marlene Strehruwitz und ihre politische Lyrik im Österreich von heute. Haben Sie ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Strehruwitz.
Ja. Schönen Tag noch. Auf Wiederhören.
Ihnen auch.